Willem Dafoe, also als ich das erste Mal gesehen habe, da dachte ich, wow, starke Besetzung.
Willem
Dafoe.
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 Willem.
Dafoe.
Willem.
Ja.
Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Heute reden wir über einen Film, der vor seiner Entstehung schon viel, viel Trubel und Widerstand ausgelöst hat. Martin Scorsese wollte den Stoff des griechischen Autors
Nikos Kazantzakis.
Danke. Das Buch Die letzte Verführung Christi verfilmen. Und die Arbeit an dem Film hat er verschoben wegen heftiger Widerstände christlicher Gruppierungen in den USA. Und 1988 war es dann doch soweit, der Film kam in die Kinos und ist eine, verglichen mit anderen Historien, Kostümfilmen, eine ganz andere Jesus-Verfilmung.
Man muss vielleicht auch hier sagen, dass der klassische Jesus-Film, wenn man mal so will, vielleicht nicht einfach in die Kategorie der klassischen Historienfilme einzuordnen ist, weil die, ja, ich sag's nochmal, die klassischen Jesusfilme ja versuchen, in gewisser Weise auch erbaulich, die biblischen Erzählungen, die neutestamentlichen Erzählungen des Lebens Jesu möglichst nahe darzustellen. Das macht dieser natürlich nicht. Die Proteste tatsächlich, das hast du schon gesagt, waren groß. Vor allem auch von katholischer Seite und schon vor Ausstrahlung des Films. Du hast es ja schon gesagt, schon bei der Entstehung. Aber gibt da auch die Mehr, dass, was heißt die Mehr, so war es wahrscheinlich, dass zum Beispiel in Frankreich ein Kino mit ja, einem Brandanschlag leben musste, weil Protestler so gegen die Ausstrahlung dieses Filmes vorgegangen sind. Tja, warum denn nur?
Ja, das habe ich mich allerdings auch gefragt. Ich habe ihn mir gestern Abend nochmal angeguckt.
Über 160 Minuten, das ist 1988 schon ganz schön lange.
Ja, vielleicht deshalb, weil der Film einfach viel zu lang ist.
Genau, wir wollen den kürzeren Film.
Also der Film ist tatsächlich sehr lang, 2-3 Viertelstunde. Aber das war jetzt nicht der Grund für die Proteste. Es wird ein anderer Jesus gezeigt, als wir das aus diesen klassischen Jesus-Filmen kennen. Eine Darstellung, würde ich jetzt mal so ganz salopp sagen, die eher an der Darstellung eines historischen Jesus interessiert ist. Also der Mensch, dieser historische Mensch, Jesus, der als Zimmermann arbeitet. Und da kommt schon der erste Aufreger. Am Anfang des Films arbeitet er für die Römer und er ist derjenige, der da im Dorf die Kreuze herstellt.
Deshalb ist vielleicht historisch gar nicht eine gute Bezeichnung dafür, sondern sehr vermenschlicht. Also Kazantzakis wollte keinen Historienroman schreiben, aber er wollte eben einen Menschen mit Zweifeln, mit Ängsten und auch mit seinem Widerstand, das ist ja gerade der Anfang, darstellen. Der Widerstand kommt ja daher, dass er sozusagen so viele Kreuze bauen will, bis Gott es endlich lässt, immer noch den nächsten Erlöser zu schicken. Natürlich auch, um sich gegen die eigene Berufung zu wehren. Wo diese Berufung jetzt herkommt, warum er das weiß, das wird alles so im Halbgaren gelassen. Aber wir gehen davon aus, dass es also ein Mensch ist, dieser Jesus von Nazareth, der einfach leben möchte. Und diese Sehnsucht nach dem Bitte, Welt, lass mich auch ein Stück in Ruhe. Ich möchte leben, lieben, mich mal ärgern, aber Freunde haben, Familie gründen und irgendwann als alter Mann in Frieden sterben. Das wird nun angefragt, nein, also mit Gewalt sozusagen herausgefordert durch diese Berufung, die dieser Jesus hat. Und so werden dann auch wieder die biblischen Erzählungen so ein bisschen nachempfunden, natürlich immer in der Interpretation dieser Person, die manchmal allzu menschlich wirkt. Also es gibt Kritiker, die sagen geradezu affig manchmal, wenn Willem Dafoe dann so ein verschmitztes Halbgrinsen aufsetzt oder tobt wie von Sinnen, aber auch die Menschlichkeit wird sehr im Verhältnis zu seinem Freund Judas dargestellt, Harvey Keitel, in einer doch guten Rolle. Ja, wie ist das einzufangen? Meines Erachtens insbesondere dadurch, dass wir hier die Anfrage mal an diese menschliche Darstellung stellen müssen. Warum ist er so übermenschlich dargestellt? Und warum gibt es so ein Bedürfnis überhaupt in unserer Zeit, diesen Jesus von Nazareth so sehr zu vermenschlichen, wo der Protest von anderen, also zum Beispiel von denen, die gegen den Film aufgestanden sind, ja eben daher kommt, dass sozusagen das Göttliche, das Erhabene ja zu sehr in den Hintergrund tritt. Also ihr beleidigt meinen Gott, indem ihr Christus zum reinen Menschen macht. Könnte man vielleicht, wenn man versuchen wollte, das nachzuvollziehen. Aber auch wenn der Film vielleicht jetzt nicht in jeder Hinsicht brillant ist, würde ich jedenfalls sagen, möchte ich das doch so interpretieren, dass das hervorgehobene Menschliche, das Banale am Menschlichen, hier eigentlich der Clou am Film ist.
Jetzt hast du gerade von der Darstellung gesprochen. Die Darstellung Jesus von Nazareth als Menschen, der manchmal auch in dem Film etwas plump und halbgar daherkommt. Aber er sagt das auch selber. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich mache einfach den Mund auf und Gott spricht. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, so mit kunsthistorischem Hintergrund, Scorsese kennt die Bilder. Also in der Darstellung zum Beispiel, Jesus betet im Garten von Gethsemane. Das ist von dem Bildaufbau und von der Komposition und von den Farben her könnte das ein Nazarenerbild aus dem 19. Jahrhundert sein. Bis hin zur Frisur von Willem Dafoe als Jesus von Nazareth mit so blond gelockten Mittelscheitel. Also Scorsese kennt die Bilder und setzt sie auch ein. Also der Einzug in Jerusalem auf dem Esel und so, da könnte man also Historiengemälde aus dem 19. Jahrhundert daneben legen. Das sieht genau so aus.
Ganz recht, und das ist es doch. Du hast einmal als Zuschauer die Innenperspektive dieses Menschen mit seinen Zweifeln und seinen Ängsten, aber auch eben seiner großen Sehnsucht. Und auf der anderen Seite bist du als Zuschauer der Bilder bekommt, die er durchaus kennt. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass jemand, der etwas darstellt bei uns, einen Film macht, ein Bild malt, Musik macht oder was weiß ich, immer geprägt ist natürlich selber von Bildern. Und Scorsese, sagen wir mal, als Katholik ist er natürlich auch geprägt davon. Und dann würde ich ihm auch noch eine große Absicht unterstellen, das natürlich so darzustellen. So hält er den Bildern, die wir haben, der Erhabene, der Sieger am Kreuz sozusagen, der als Himmelskönig durchmarschiert bis zur Auferstehung, dem hält er dann diesen allzu menschlichen, manchmal, ja, wie gesagt, geradezu banalen Jesus entgegen, der eigentlich gerne mit der Maria gelebt hätte, der eigentlich gerne einfach alt geworden wäre. Und das ist dann nicht nur eine Anfrage eben an ein für sich stehendes Bild, sondern eben eine Anfrage an uns. Wenn wir also, wie du sagst, so ein Bild sehen, das uns an Passionsbilder erinnert, kunsthistorisch, die natürlich auch eine kulturschaffende Szene darstellen, da müssen wir uns fragen, hält das denn in Wirklichkeit durch? Das ist zum einen eine Anfrage an unsere Majestätssehnsucht und zum anderen aber eben auch eine Herausforderung an Christentum an sich. Denn Christentum kann eigentlich in seinem Wesen nicht anders als zum Zeichen werden, sich darstellen. Also dieser Jesus, der dann vom Kreuz steigt und ein normales Leben lebt und dann auch noch einen Paulus trifft und dem dann sagt, aber sag mal, was predigst du denn hier? Ich bin doch hier, also das ist doch nicht passiert. Und der Paulus ihm dann sagt, ja du, aber das brauchen wir nicht. So einen wie dich brauchen wir nicht.
Jetzt greifst du da schon vorweg. Ich wollte jetzt nämlich zum zweiten Aufreger des Films kommen. Oh. Also Jesus gerät in dem Film mehrfach in Versuchung, sonst könnte der Film ja nicht die letzte Versuchung heißen, wenn es nicht schon ein paar gäbe. Und Jesus von Nazareth widersteht allem, also der Versuchung nach weltlicher Macht und der Versuchung nach einem erfüllten Familienleben und so. Dem entsagt er alles. Und dann hängt er am Kreuz und es erscheint ihm sein mutmaßlicher Schutzengel, der sagt, du hast genug gelitten. Und wenn der liebe Gott schon nicht will, dass Abraham seinen Sohn opfert, wir erinnern uns im Buch Genesis, und den Isaak im letzten Moment rettet, dann wird er das bei seinem eigenen Sohn ja wohl erst recht tun und du kannst jetzt vom Kreuz herabsteigen. Du hast die Prüfung bestanden, du hast genug gelitten, du hast gezeigt, dass du es ernst meinst und jetzt können wir gehen. So, und Jesus steigt vom Kreuz, heiratet Maria Magdalena, die stirbt aber. Und dann lässt er sich noch mit der anderen Maria und mit ihrer Schwester Martha ein und führt mit den beiden ein zufriedenes Leben.
Kriegt Kinder,
und trifft dann den Paulus, der auf dem Areopag predigt, vom gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und dann eskaliert dieses Streitgespräch zwischen Jesus und Paulus, nämlich in dem Satz: Schön, dass ich dich kennengelernt habe, und jetzt kann ich dich getrost vergessen. Mhm. Also sagt Paulus zu Jesus: Jetzt kann ich dich vergessen, weil so einen wie dich brauchen wir nicht.
Das ist natürlich auch jetzt die große Frage für so Historienfüchse. War das damals nicht auch Hysterie und Einbildung? Aber genau so etwas zeigt ja, dass die Botschaft muss erkennbar sein. Ganz unabhängig davon, von nackter Historie sozusagen. Das, was die Botschaft von der Treue Gottes oder von der Auferstehung ist, die muss sich durchsetzen, indem sie vorgelebt wird, indem sie sichtbar wird, indem sie Kultur wird und indem sie gemacht wird. Und nur deshalb, sozusagen durch diese Einsicht, ist dieser Jesus dann doch wieder zurück ans Kreuz gegangen. Also ist jetzt gleich, ob das Vision war oder was weiß ich,
Zeit, ein Traum
spielt überhaupt keine Rolle. Aber er hat die Konsequenz seines Nicht-Christus-Werdens sozusagen verstanden. Und nur dadurch, dass er am Kreuz stirbt, kann er Sakrament, also lebendige Zeichenhandlung Gottes werden und eine Wirklichkeit darstellen, eine Wahrheit darstellen, die erfahren werden muss.
Jetzt muss ich da nochmal einhaken. Also von daher gesehen kann man nämlich die Frage vom Anfang ja durchaus nochmal stellen. Warum der Protest gegen diesen Film? Weil Jesus von Nazareth als zu banal dargestellt wird? Oder aufgrund dieses Gedankenexperimentes, was wäre denn passiert, wenn er tatsächlich, so wie die Leute vor dem Kreuz sagen, dann steig doch herab und hilf dir selber, das man durchgezogen hätte.
Ja.
Und ich glaube, vor diesem Hintergrund ist es auch nicht schlecht, mal sich so einen Film anzugucken, um dieses Gedankenexperiment mal durchzuexerzieren. Ich selber habe aber trotzdem die Anfrage an den Film: Wird Jesus von Nazareth zum Christus erst am Kreuz? Ja, wohl doch nicht, um jetzt diese rhetorische Frage selber zu beantworten.
Ja, genau. Was ich meine ist eben, nein, Christus ist eine Wahrheit. Gottes Gegenwart ist eine Wahrheit. Aber damit wir sie nicht nur erfahren, sondern auch sozusagen ein Vorbild für die Nachfolge haben, muss es auch sichtbar sein. Also, dass zum Beispiel Gott in seiner Kirche lebendig ist, das nimmt das Christentum als Wahrheit an. Und trotzdem feiert es diese Gegenwart im Sakrament immer wieder, um es auch zu vergegenwärtigen. Und deshalb ist auch sozusagen der Kreuzestod hier ein nötiges Zeichen, obwohl die Auferstehung eine Wahrheit ist, die immanent ist, mit dem Zeichen oder nicht. Deshalb ist also zum Beispiel vieles von dem, was die Treue Gottes ausmacht, auch allen Menschen zugesagt, ob die auf einer Insel irgendwo aufgewachsen sind, noch nie was von der Bibel gehört haben oder nicht. Und dieses Sichtbarmachen, das ist jetzt meine Interpretation, kann vielleicht auch ein Grund für die Proteste von damals sein. Denn ein Jesus, der vom Kreuz steigt und ein normales Leben lebt und sicherlich als frommer Jude so lebt, der kann ja auch eine Anfrage an mich sein, ob ich denn als frommer Christ, der dann aber auch sonntags mal in die Kirche geht und dann vielleicht Weihnachten irgendwie mal was für Adveniat mit reinschmeißt, was ja auch gut ist, ob es damit nicht genug ist. So, und da wird ja auch meine Banalität angefragt. Aber Nachfolge, also Kirche zum Beispiel, kirchliche Nachfolge, meint ja eben nicht, einen erhabenen König immer nur zu bewundern und vor dem nur auf die Knie zu gehen, sondern nachfolgen, jemand, der jemand anderem nachfolgt, der übernimmt auch seine Aufgaben, der übernimmt auch das, was notwendig ist in seinem Handeln und in dem, was er darstellt. Und wenn Kirche also nachfolgen soll, dann muss sie auch aktiv sein, dann muss sie selbst lebendiges Zeichen für die Gegenwart Gottes sein. Und das ist dann natürlich, wenn ich so weit denke und erstens mein Königsbild sozusagen klein gemacht wird, die Banalität des Menschen, um mal so Hannah Arendts Banalität des Bösen zu benutzen, Banalität des Menschen kann natürlich auch wehtun. Und dann ist Gott eben auch wirklich wahrer Mensch, den ich nicht in schönen Bildern aus dem 19. Jahrhundert nur sehe, sondern gerade im Elend, im Kreuz, in der Krippe, wir hatten Weihnachten gerade und so weiter. Und das zu suchen ist natürlich eine Herausforderung für jemanden, der sich gerade in seinem schönen Bürgerlichen eingerichtet hat. Und da ist jemand, der, bevor er es schafft, die Kraft zu finden, am Kreuz zu sterben, also ein echter Bekenner dieser Treue Gottes zu sein, erst einmal auch ganz ehrliche Sehnsucht und Hoffnung hat auf ein gemütliches Leben, ist schon eine Herausforderung.
In diesem Sinne eine Herausforderung an uns, eine Herausforderung an unseren Glauben und an unsere Identität als Christen. Dieser Film, der sich trotzdem lohnt, gesehen zu werden, auch wenn er vielleicht die ein oder andere Länge hat.